Raum, dein DRK-Podcast in Reichweite.
Herzlich willkommen heute beim ersten Podcast von Freiraum im Quartier. Wir sind hier in einer netten Runde und unterhalten uns natürlich gerne darüber, woher wir kommen, was wir möchten und wo wir hinwollen vielleicht. Okay, neben mir sitzt Dennis, mein nächster Mitmoderator, und ja, Dennis, erzähl mal was von dir.
Ja, hallo Conny, danke. Also ich bin Dennis und werde sicherlich in Zukunft auch einer eurer Moderatoren sein, in der Runde, auch vielleicht als Interviewpartner und so weiter. Ich bin halt hier beim Deutschen Roten Kreuz, in unserem Kreisverband Dienstler und Förderhüngste e.V. Als Rettungsassistent eingestellt, schon seit über 20 Jahren. Ja, und bin jetzt auch quasi neu in der Runde natürlich, weil wir das erste Mal ja auch da sind. Und ja, werde mich sicherlich in Zukunft dann auch nochmal ein bisschen vielleicht näher vorstellen. Das soll erstmal reichen. An dieser Stelle, Conny, magst du dich denn auch nochmal kurz vorstellen, bitte?
Ja, ich arbeite schon seit 2002 hier im Kreisverband, mache ganz viele unterschiedliche Dinge. Zuletzt halt jetzt in diesem tollen Projekt mit dem Podcast. Und ja, wir stellen uns mal eben hier vor in unserer Runde, das Team, was noch da ist. Da ist einmal die Kerstin, die das Ganze für uns organisiert und mit auf den Weg gebracht hat. Kerstin, sag du doch mal was zu dir.
Ja, hallo in die Runde. Mein Name ist Kerstin Langefeld. Ich bin seit 2020 im DRK-Kreisverband tätig als Quartiersmanagerin. Mir ist die soziale Teilhabe absolut wichtig und ich freue mich, dieses tolle Radioprojekt mit euch hier gemeinsam an den Start gehen zu lassen. Denn digitale Chancen sind besonders wichtig und vor allen Dingen auch die soziale Teilhabe. Und das Ganze soll etwas interaktiv funktionieren, sodass ihr uns auch immer wieder Rückmeldung geben könnt, telefonisch, über Facebook oder via Mail. Ja, und dann möchte ich auch nochmal an unseren nächsten Gesprächspartner weitergeben, an den Markus.
Ja, hallo, ich bin der Markus Evens, ich bin der Geschäftsführer vom DRK-Kreisverband. Und ja, einer so der Ideengeber dieses Projektes, bin seit 1995 hier im Kreisverband gestartet als, ja, als Rettungssanitäter, vorher im Zivildienst hier tätig, irgendwie dann hängen geblieben. Und ja, wie hat die Zeitung so schön tituliert, ja, vom Zivi zum Geschäftsführer, seit 2018 jetzt in der Geschäftsführung tätig und ja, bin dafür so zuständig, die Finanzen so im Auge zu behalten, aber auch natürlich neue Projekte für den Kreisverband zu organisieren. Das Webradio ist jetzt, oder der Podcast, so eine der neuen Ideen. Ja, freue mich auf die Ideen, auf die Zusammenkünfte und ja, gib mal einmal wieder zurück zu Conny.
Ja, super, danke Markus. Erzähl uns doch mal, wie wir dazu gekommen sind, diesen Podcast auf den Weg zu bringen.
Ja, gekommen sind wir auf die Idee Podcast eigentlich über eine Vorab-E-Mail von unserem DRK-Landesverband Nordrhein. Da gibt es eine Abteilung für Sozial- und Wohlfahrtsarbeit und die haben Kontakte auch zu Förderprojekten und haben uns halt ja mit der Idee begeistern können, für ein Stiftungsprogramm da mitzumachen. Nennt sich Stiftung Wohlfahrt NRW. Da gab es halt einen riesen Fördertopf, wo man sich mit ja, innovativen Digitalisierungsideen einbringen konnte. Und wir wollten halt einfach nicht irgendwie, ich sage jetzt mal, iPads kaufen, die an Altenheimen verteilen, sondern wir haben uns Gedanken gemacht, wie können wir die Bürgerschaft erreichen? Wäre das nicht eine Idee, über einen Podcast, über ein kleines Webradio, sage ich jetzt mal, so war die Anfangsidee zumindest, vielleicht auch ein bisschen naiv rangegangen an die ganze Geschichte. Aber wie können wir zum Beispiel in Pandemielagen Bürger in Dienstlagenförderhüngste erreichen, um aktuelle Sachen dort anzubringen und Themen anzufragen, die vielleicht gerade dem Bürger auf die Seele brennen und die nicht gerade in den Printmedien oder im Fernsehen zu sehen sind? Das war so der erste Hintergrund eigentlich.
Ja, so zusammengefasst kann man auch damit sagen, dass wir euch informieren wollen über all die Themen, die alt anstehen, nicht nur im Kreisverband, halt mit den Bürgern, mit den Menschen, also quasi ein großes Ganzes. Und dann werden wir Stück für Stück pro Sendung in den Podcast halt immer einzeln drauf eingehen. Und natürlich noch viele andere Dinge.
Ja, als erstes großes Themenfeld haben wir uns das Ehrenamt für heute vorgenommen. Bei uns im Kreisverband ist es so, dass wir das Ausbildungspatenprojekt anbieten seit dem letzten Jahr. Das heißt, 1:1 werden Schulkinder Klasse 8, Klasse 9 begleitet von Freiwilligen bzw. Ehrenamtlern, die ihnen bei Bewerbungsgesprächen und Bewerbung überhaupt generell Vorstellungsgesprächen helfen. Und wir haben heute den Ewald hier. Ewald, erzähl doch mal, wie bist du an uns gekommen?
Ja, ich habe den Artikel in der Zeitung gelesen. Besser gesagt, meine Frau hat den Artikel gelesen und hat mir gesagt, das wäre doch was für dich, weil ich das früher beruflich gemacht habe. Ich war also fast 50 Jahre bei der Bundesagentur für Arbeit tätig. In den letzten 12 Jahren habe ich mit jungen Leuten in Projekten gearbeitet und habe ich gedacht, das wäre was für dich. Habe ich mit der Frau Langenfeld telefonisch in Verbindung gesetzt und sie hat mir dann das Projekt erklärt und so bin ich dahin gekommen und habe Spaß an der Tätigkeit mit den jungen Leuten.
Hast du jemanden direkt schon bekommen als Paten?
Ja, das war wie so ein Speed-Dating, wo wir uns dann kennengelernt haben. Und dann habe ich einen jungen Mann in die Betreuung bekommen. Der ist jetzt, wird 16 Jahre alt, macht seinen Schulabschluss, ist sich noch nicht ganz sicher, ob er noch ein bisschen weitermacht, um die volle mittlere Reife zu haben. So wird er jetzt mit dem Hauptschulabschluss abkehren, hat aber relativ gute Noten. Und hat von vornherein durch seinen Bruder den Beruf, er will Zerspannungsmechaniker werden. Nichts anderes, nur Zerspannungsmechaniker.
Ja, und wie war die erste Zeit? Habt ihr gut kommunizieren können? Habt ihr euch gut austauschen können?
Mit Hilfe des DRK haben wir stets die Möglichkeit, uns hier zu treffen. Und dann bekommen wir einen Raum zur Verfügung gestellt, haben Bewerbungen gemacht, haben Vorstellungsgespräche geübt. Das bin ich von meiner früheren Tätigkeit her gewohnt. Ja, leider ist das ein Typ, ohne jetzt den Namen zu nennen, der relativ wenig sagt. Und genau das, oder daran arbeiten wir, oder müssen wir noch arbeiten, genau daran sind 2 Vorstellungsgespräche gescheitert. Er hat also den Test sehr gut gemacht, aber er konnte sich nicht verkaufen. Und gerade in diesem Beruf ist Teamarbeit wichtig. Und wenn ich nicht kommuniziere, dann wird das Werkstück nichts.
Über welchen Zeitraum begleitest du dann die Jugendlichen? Also quasi bis du merkst, dass sie fertig sind, dass sie vorbereitet sind auf das Berufsleben? Oder sagst du, jetzt ist ein Zeitabschnitt erreicht, wo ihr langsam, sagen wir, selber klarkommen müsst und dann habt ihr das in der Zeit quasi geschafft?
Ja, das Projekt ist an sich so angelegt, dass wir die jungen Leute betreuen bis zum Ende der Probezeit. Ist auch sinnvoll, sodass wir also den Übergang noch in den Betrieb begleiten werden.
Also es geht durchaus schon über Jahre dann insgesamt.
Ja, er hat also auch ein Praktikum bei einer namhaften Firma gemacht hier in Dienstlaken. Und dann habe ich Kontakt aufgenommen mit dem Ausbilder und mit der Personalchefin, sodass wir also in der nächsten Woche uns vor Ort nochmal treffen, weil von dieser Firma steht noch eine Einladung zum Vorstellungsgespräch aus.
Super. Kerstin, erzähl doch mal, wo du die Kinder herbekommst, beziehungsweise wo die Interessen sind, um halt die Patenschaften zu kombinieren.
Ja, im letzten Jahr sind wir mit dem Ausbildungspatenprojekt Level Up gestartet. Als Kooperationsschule haben wir natürlich die Ernst-Barlach-Gesamtschule, die natürlich auch hier im Innenstadtbereich verortet ist. Dort stelle ich das immer den Neunklässlern vor, das Ausbildungspatenprojekt. Und ja, sie hören mir immer ganz bereitwillig zu. Und wenn es dann aber dann letztendlich um die Frage geht, ob denn jetzt schon jemand Interesse hatte an dem Projekt teilzunehmen, dann kommen erstmal so betretene Blicke und alle versinken dann so hinter ihrem Tischen. Und das finde ich mal so ein bisschen schade. Und ich kann also nur jedem raten, der Lust hat, sich an dem Projekt zu beteiligen, sollte es auch machen. Denn ich finde das auch wichtig, dass dann auch die Kinder oder die Jugendlichen Unterstützung erfahren. Und oft ist das etwas einfacher, von außerhalb so ein bisschen ja was anzunehmen, als wenn es die eigene Familie oder Eltern sind oder Geschwister. Und das, finde ich, macht das Projekt so wertvoll. Und vor allen Dingen ist es ja auch die 1-zu-1-Beziehung. Und die geht ja tatsächlich über 2 Jahre oder gar noch länger, dass also da richtige Freundschaften entstehen. Und das, finde ich, ist so wertvoll. Und so werden zwischen den Generationen Brücken gebaut. Und ich bin total begeistert, dass wir ganz viele ganz tolle Ehrenamtliche inzwischen schon gefunden haben, die richtig Lust drauf haben, die Jugendlichen zu begleiten.
Ja, seit letztem Jahr haben wir dieses Projekt ja schon. Dieses Jahr rollt jetzt neu an. An wen können sich denn die Interessierten wenden?
Ja, natürlich an mich oder natürlich halt auch entsprechend an die Schulleitung bzw. die Klassenlehrer. Also für alle, die das jetzt noch hören und sagen, Mensch, ich habe da trotzdem noch Lust und möchte gerne mich mal dem Projekt beteiligen, dürfen sich natürlich gerne melden und aufgefordert fühlen, weil wir haben noch etliche Ehrenamtliche, die noch keinen Paten für dieses Jahr bzw. im nächsten Jahr haben. Die dürfen sich gerne melden. Weitere Infos auch bei uns auf der Homepage.
Und jetzt unser Kurznachrichtenüberblick.
Ein bisschen Licht ins Dunkel dieser Jahreszeit bringen auch in diesem Dezember wieder viele Bauern. Sie veranstalten einen Lichterzug durch den Kreis Wesel. Die Landwirte fahren an 6 Tagen im Konvoi mit bunt geschmückten und blinkenden Treckern durch die Straßen. Unter dem Motto "Ein Funken Hoffnung, ohne Bauern geht es nicht", wollen sie uns so den ein oder anderen Lichtblick verschaffen.
Das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Dienstlaken-Förde-Hüngse e.V., packt auch in diesem Jahr wieder mit Unterstützung des Lions Clubs Weihnachtstaschen. Hinein kommen haltbare Lebensmittel wie Kaffee, Lebkuchen und Süßigkeiten. Aber auch eine Armbanduhr und ein Kugelschreiber wird in jede Tasche hineingesteckt. Die Aktion gibt es schon seit vielen Jahren. Sie kommt hilfsbedürftigen Familien zugute. Die Verteilung hat schon begonnen. Rechtzeitig zu Weihnachten sind die Geschenke da. Ist eine tolle Aktion und zur Nachahmung dringend empfohlen. Einen Kinderwunschbaum gibt es auch in diesem Jahr mit 60 Karten. Er steht bei Zweirad Vogel und dort können auch die Karten abgeholt werden. Die Pakete sollten allerdings bis zum 15. Dezember dort abgegeben werden. Dies ist eine Initiative von dem Verein Wunderfinder.
Jetzt eine weniger erfreuliche Nachricht. Der Polizei werden immer mehr Telefonbetrugsversuche gemeldet. Oft sind Senioren betroffen. Die Anrufer berichten von angeblichen Unfällen, von Angehörigen oder sonstigen finanziellen Schwierigkeiten und wollen dann Geld von den Angerufenen. Das perfide daran, häufig steht die Rufnummer der Polizei im Display. Die Dienststellen machen darauf aufmerksam, dass die Polizei niemals mit der 110 anrufen würde. Also bitte wachsam bleiben.
Die Impfkampagne geht weiter. Nun stehen sogenannte Booster- oder Auffrischungsimpfungen an. Das Angebot ist sehr beliebt und bei uns stehen die Telefone wegen zahlreicher Nachfragen kaum noch still. Deshalb möchten wir auch an dieser Stelle genau informieren, wie das Ganze vonstatten geht. Die Impfungen werden durch den Kreis Wesel sowohl an den bekannten festen Standorten als auch teilweise mobil koordiniert. Aber bitte zum Booster nicht einfach so vorbeikommen. Ganz wichtig ist dabei, dass an den festen Standorten eine Auffrischungsimpfung nur nach vorheriger Terminvereinbarung erfolgen kann. Termine gibt es bei der Kreisverwaltung Wesel, aber in den nächsten Tagen und Wochen soll das Impfangebot deutlich erhöht werden.
Und zum Schluss noch 2 gute Nachrichten für alle, die an den Adventssamstagen noch ein paar Weihnachtseinkäufe in der Innenstadt erledigen möchten. Das Parken ist an diesen Tagen kostenlos. Und eine große Impfaktion wird vom Roten Kreuz am Gymnasium in Förde angeboten. Und zwar am 17.12. und am 18.12. Die Termine sind mit vorheriger Terminvereinbarung. Details und den Link zur Terminbuchung ist auf der Seite drk-dienstlaken.de zu finden.
Ja, dann letztes Thema, ein großes Thema in diesem Jahr für uns alle, war die Flutkatastrophe im Ahrtal. Und wir haben hier 2 Ehrenamtliche bei uns, die uns gerne mal von ihren Eindrücken erzählen, wie alles so vonstatten gegangen ist, wie Hilfe vor Ort ankommen kann. Annika, erzähl doch mal. Ihr wart direkt am 15. Juli direkt unterwegs. Ihr wart in Essen, ihr wart in Düsseldorf. Wie ging das los? Wie seid ihr alarmiert worden?
Ja, so wie man meistens alarmiert wird, aus dem Nichts heraus. Und dann trifft man sich an der Unterkunft, bereitet das Einsatzmaterial vor und wartet erstmal ab, bis die ersten Informationen kommen. Ja, und dann ging's los. Mareike?
Ja, hallo auch von meiner Seite.
Ja, ähnlich wie Annika gerade gesagt hat. Man wird ins kalte Wasser geschmissen, man weiß nicht so genau, was auf einen zukommt. Und in Düsseldorf beispielsweise war der Auftrag, eine Unterkunft einzurichten mit Verpflegungsausgabe für Feuerwehrleute. Und weil unser Material eigentlich nur für 500 Leute in der Form reicht, war unser Auftrag, wo Annika und ich zusammen unterwegs waren, erstmal die Masse zu schaffen, dass 2000 Feuerwehrleute dort versorgt werden können und eben das Material auch da war. Und dann sind wir einkaufen gefahren.
Was unsere Zuhörer sicherlich auch interessieren wird, vielleicht zumindest die so ein bisschen auch technisch versiert sind, wie werdet ihr denn überhaupt alarmiert am Anfang? Also wie geht das wirklich ganz am Anfang los?
Ja, die meisten Einsatzkräfte, die schon seit einigen Jahren dabei sind, haben einen sogenannten DMA, einen digitalen Meldeempfänger. Hat man vielleicht bei dem einen oder anderen Feuerwehrmann schon mal gesehen. Darauf erfolgt die Alarmierung von der Kreisleitstelle Wesel in diesem Fall. Und inzwischen haben wir auch noch ein zusätzliches System über eine Handyalarmierung. Das ist eine App. Und darüber kriegen wir die ersten Informationen, ob es nun die Alarmierung der Einsatzeinheit ist oder die Alarmierung von unserem Betreuungsplatz, von einem Behandlungsplatz, von einem Patiententransportzug. Und in diesem Fall ging es ja ganz klar erstmal um die Betreuung und um technische Hilfeleistungen. Und in meinem Fall war es dann der digitale Meldeempfänger.
Ich bin ganz oldschool übers Handy alarmiert worden, einfach per Anruf.
Manchmal geht es auch ganz einfach, genau.
Interessant ist ja auch zu wissen, wie bekommt ihr die ganzen Lebensmittel? Ich meine, wenn man eine Vielzahl von Hilfskräften natürlich verpflegen muss, die bekommt man ja jetzt nicht mal irgendwo. Wo müsst ihr da einkaufen gehen?
Ja, das war in meinem Fall, ich mache jetzt mal den Einstieg, das war in meinem Fall ganz spannend. Ich habe sonst immer die letzten Jahre mitbekommen, wie andere Kameraden das gemacht haben oder organisiert haben. War aber tatsächlich immer an der Unterkunft oder am Einsatzort selber. Und in diesem Fall wurde ich tatsächlich mit der Mareike losgeschickt zum Handelshof und durfte dann, es war glaube ich nachts, ne, oder früh morgens, nee, war abends, ne, genau, da durften wir los zum Handelshof und Großeinkauf machen. Das ist natürlich für zwei Frauen total spannend.
Ja, wobei die Beschaffung ist halt auch immer unterschiedlich, weil es kommt darauf an, was es ist. Also hier waren jetzt Caterer gefordert für den Großteil in Düsseldorf, die eben das Essen gestellt haben an der Stelle und die in ihren Großküchen gekocht haben. Wir waren für die Ausgabe zuständig, haben aber Material benötigt, um eben adäquat Lunchpakete zum Beispiel packen zu können, ein Brötchen einzutüten und solche Sachen. Dafür haben wir dann eingekauft.
Gab es eine große Sammelstelle, wo eigentlich alle hinkamen, um dann halt Lebensmittel auszugeben?
Tatsächlich haben wir in dem, zumindest in dem Einsatz in Düsseldorf, haben wir die Lebensmittel vom Handelshof direkt an den Einsatzort transportiert. Also man muss sich das so vorstellen, unsere Einsatzeinheit ist mit dem gesamten Personal, Material, mit allen Fahrzeugen nach Düsseldorf losgefahren. Während Mareike und ich dann eben getrennt zum Handelshof sind und eingekauft haben. Und wir haben uns dann mit der gesamten Kolonne wieder am Einsatzort getroffen. Und dort wurde dann natürlich wieder eine weitere Lagebesprechung durchgeführt. In diesem Fall war es so, dass unser eigentlich gerade erst nagelneuer LKW mit der Großküche dabei war. Und die wurde dann aufgebaut, was auch sehr interessant und spannend war. Und in diesem Zusammenhang kamen natürlich dann die Lebensmittel zum Einsatz.
Und von da aus seid ihr dann direkt ins Ahrtal gefahren oder wart ihr quasi an dem Abend für in Düsseldorf reserviert, also vorgesehen?
Also vorgesehen war, eine Verpflegungsstelle aufzubauen für Feuerwehrleute, die eben durchgereist sind von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, wenn ich mich richtig erinnere, die dort eben etwas zu essen bekommen sollten und möglicherweise schlafen sollten. Die Lage war halt dadurch, dass sich das alles auch sehr dynamisch verhalten hat, auch in den Krisengebieten ja sehr dynamisch war, konnte man das noch nicht so genau vorhersagen. Wie lange wird es dauern? Kommen die vielleicht dahin wieder zurück? Können die näher an den Einsatzort auch auf Dauer stationiert werden? Das war in der Phase, wo wir rausgefahren sind, alles noch nicht klar. Klar war eben, wir erwarten circa 2000 Leute, die mindestens für ein Frühstück, möglicherweise für einige Tage Essen haben wollen und irgendwo einen Schlafplatz haben wollen, sich gegebenenfalls duschen wollen. Und da hatte eben die Idee war, das an der Messe in Düsseldorf zu installieren.
Ja. Also war viel Improvisationstalent gefragt, gerade am Anfang wahrscheinlich, weil das noch nicht durchorganisiert werden konnte, logischerweise auch, weil sich halt die Geschehnisse und Ereignisse ständig erneuerten.
Ja, so kann man das, glaube ich, sagen. Sowohl bei der Leitungs- und Führungskräften war es eine sehr, sehr dynamische Lage in den gesamten 24 Stunden. Das haben wir als Helfer auch mitbekommen. Auch Hut ab an dieser Stelle an die Leitungs- und Führungskräfte. Also wir fühlten uns da sehr gut aufgehoben, was nicht immer selbstverständlich ist, darf man auch mal dazu sagen. Und ja, es war echt ein Einsatz, der sehr anstrengend war, sehr fordernd. Aber was am Ende auch wieder gezeigt hat, dass wir echt gutes Teamwork haben und da hinlegen können, fand ich. Also wir haben an diesem Tag in Düsseldorf mit den Maltesern zusammengearbeitet. Die haben sozusagen die zweite Einsatzeinheit gebildet mit ihrer Großküche. Und es hat einfach geklappt. Ne? Wir haben unser Programm da abgezogen, was wir jahrelang gelernt und trainiert haben. Und das war einfach schön.
Das hört sich ja echt sehr spannend an. Gibt es viele Ehrenamtliche, die in dieser Einsatzeinheit unterwegs sind? Wie viele Leute seid ihr gewesen?
Kann ich nicht beantworten. Also ich habe keine genauen Zahlen. Ich weiß, dass eine Einsatzeinheit grundsätzlich aus 33 Leuten besteht. Das ist aber sehr dynamisch. Ne? Es gibt natürlich Tage, wo eben, und das ist sehr, sehr schade jetzt in den letzten Jahren geworden, die Arbeitnehmer immer seltener freigestellt werden einfach für solche Einsätze. Dann sind wir weniger Einsatzkräfte. Wenn es natürlich ein Wochentag ist oder ein Feiertag und die meisten frei haben, sind wir mal mehr Einsatzkräfte. Deswegen ist es auch immer gut, wenn wir dann uns mit anderen Einsatzkräften zusammenschließen, also jetzt Maltesern, Johannitern, ASB, damit wir einfach an sich ein größerer Verband sind und eine größere Einheit und mehr stemmen können.
Das heißt, ihr könnt durchaus noch händeringend Leute gebrauchen, also wenn Interessierte sind, Zuhörer, Zuhörerinnen, dass sie sich dann an euch wenden, ist das richtig?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade die Flutkatastrophe hat, glaube ich, gezeigt, wie wichtig der Katastrophenschutz ist, wie wichtig diese Installationen auch sind. Und wir sind einfach gebeutelt in den letzten Jahren. Das Ehrenamt wird immer kleiner an allen Stellen. Das hört man nicht nur vom Roten Kreuz, das hört man auch von Feuerwehren, vom Technischen Hilfswerk. Und so traurig der Anlass vielleicht auch sein mag, aber vielleicht motiviert es den einen oder anderen eben doch, den Schritt jetzt ins Ehrenamt zu gehen, weil wir brauchen die Leute. Wenn sich niemand ehrenamtlich und freiwillig dazu entscheidet, zu helfen, dann können solche Sachen nicht funktionieren und dann kann man nicht mal eben nachts aus dem Nichts eine Verpflegungsstelle für 2000 Feuerwehrleute aufbauen.
Ja, vorher war das ja häufig so, dass ihr das aus dem Jugendrotkreuz quasi rekrutiert habt und ne, die dann aufgewachsen sind und dann zum Roten Kreuz gekommen sind. Ist das auch immer noch so oder ist das dann doch eher in den letzten Jahren stark zurückgegangen?
Teils, teils. Ne? Wir haben eine sehr engagierte Jugend, ne, die tatsächlich in einigen Jahren fast zu 100% ins DRK übergeht. Und in anderen Jahren fast gar nicht. Das hängt aber, glaube ich, auch mit großen gesellschaftlichen Problemen zusammen. Ne? Wir sind ja hier noch in einem relativ ländlichen Bereich. Die meisten wollen gerne in die Großstadt, wollen studieren, eine Ausbildung machen, Berufserfahrung sammeln. Das können wir hier im ländlichen Bereich, glaube ich, nicht mehr so bieten, weil sich die Gesellschaft einfach verändert hat. Und was man auch dazu sagen muss, Ehrenamt heißt eben auch, man macht das Ganze freiwillig, man macht das mit viel Freizeit. Und man muss ein bisschen mit Herzblut dabei sein. Ja, und wenn man natürlich auch gerne sagt, ich möchte als junger Mensch vielleicht ein bisschen mehr soziale Kontakte aufbauen am Wochenende, die ein oder andere Party lieber mal mitnehmen, dann geht uns die Jugend da ein bisschen flöten, muss man sagen.
Ja, ihr wart ja nicht nur in der aktuellen Schadenslage unterwegs, sondern auch später im Ahrtal. Ne? Ihr habt aktiv da Hilfe geleistet. Erzählt doch mal davon.
Ja, genau. Also wir sind vom Kreisverband angefordert worden für überörtliche Hilfe. Und da sind Annika und ich eben ins Ahrtal gefahren tatsächlich, nach Ahrweiler, Bad Neuenahr, und haben dort mitgewirkt an der Verpflegungsausgabe. Es gab dort Verpflegungsausgabestellen, die im ganzen Stadtgebiet verteilt waren. Das waren Zelte, in denen Betroffene und Helfer täglich eine warme Mahlzeit bekommen haben. Ja, und da haben wir mitgewirkt. Wir selber waren, glaube ich, du warst auch 2 Wochen oder wie lange warst du in Summe auch da?
Ich glaube, beim ersten Mal waren wir zu 2-4 Tage da. Dann haben wir gesehen, wie dringend da Kräfte benötigt werden und haben uns dann dazu entschlossen, noch häufiger hinzufahren. Ich glaube, ich war dann auch noch ein zweites Mal da über 9 Tage Und danach bist du nochmal hingefahren, ne?
Ja, genau. Ich war auch noch 2 einzelne Tage da und dann auch nochmal 7 Tage am Stück. In Summe. Also jeder von uns etwa 14 Tage da unten geholfen, über den Daumen gepeilt. Und ja, das war einfach wichtig. Und es ist jetzt dieses Projekt der Essensausgabe in der Form ist jetzt eingestellt, weil es einfach über den Winter auch so nicht mehr funktioniert hätte in den Zelten. Aber auf der anderen Seite die Stadt Ahrweiler auch schon selber wieder das Ganze übernehmen konnte und das Ganze wieder über städtische Organisationen in die eigenen Hände zurückbekommen hat, sodass das DRK quasi in der Phase dort unten geholfen hat, wo sich die Stadt noch nicht selber helfen konnte, aber in dem Moment, wo sie es wieder selbst übernehmen konnte, das Ganze dann auch eben wieder abgegeben hat in städtische Hände.
Wie wichtig ist für euch, sag mal, das Thema Anerkennung, dass ihr ja von der Bevölkerung, dass das überhaupt anerkannt wird, dass man das alles rein ehrenamtlich ja macht? Und dann habe ich ja gerade auch gehört über so einen großen Zeitraum, wo man das ja auch nicht planen kann, wie in Urlaub oder so, sondern alles ad hoc kommt. Ist das ein Thema für euch oder denkt ihr da gar nicht drüber nach? Wollt ihr das vielleicht auch gar nicht? Wie sieht's da aus?
Ich glaube, Anerkennung ist bei mir weniger das Thema. Ich würde mir manchmal eine größere Akzeptanz in der Gesellschaft wünschen und vielleicht auch mehr von Menschen wünschen, dass sie sich selber auch in dieser Form engagieren. Ich möchte nicht, dass jemand aufblickt und sagt, boah, toll, was die alles macht, sondern möchte eher, dass derjenige sich vielleicht ein Beispiel nimmt und eben selber auch sich ehrenamtlich engagiert, wo auch immer.
Wir hatten ja jetzt am 5. Dezember den Internationalen Tag des Ehrenamtes. Habt ihr das Gefühl, dass das Ehrenamt an diesem Tag nochmal speziell in den Fokus geraten ist?
Ich muss tatsächlich sagen, ich gehöre ja noch zu den ganz analogen Menschen. Ich bin auf keinen Plattformen unterwegs, weder Instagram, Facebook noch sonst was. Und am liebsten hätte ich auch gerne noch so ein altes Handy mit Tasten. Deswegen gehen solche Sachen tatsächlich ein bisschen an mir vorbei. Hängt aber auch damit zusammen, dass ich Vollzeit studiere und noch nebenbei arbeite. Deswegen habe ich tatsächlich in diesem Jahr nicht so viel davon mitbekommen.
Ich habe es ein bisschen mitbekommen, aber auch nicht in der Masse. Ich glaube, dass wir da Nachholbedarf haben, gerade den Tag des Ehrenamtes und das Ganze weiter in der Gesellschaft nochmal zu verbreitern und wieder größer zu machen.
Ja, das ist ja ein sehr guter Übergang. Da sind wir schon so ein bisschen bei den Privaten gelandet. Wollt ihr noch so ein bisschen über euch Persönliches erzählen, also was ihr gerade macht, Beruf, Ausbildung, ja weiß ich nicht, weitere Ehrenämter vielleicht oder sowas? Oder was auf Minijob-Basis? Also was macht ihr gerade so?
Also ich bin Chemielaborantin und Arbeitsschutzkoordinatorin und arbeite bei Bayer. Und ja, in meiner Freizeit engagiere ich mich im Ehrenamt. Habe aber auch noch viele andere Hobbys, die viele eher so als Nerd-Hobbys wahrscheinlich bezeichnen würden. Ich mache Live-Rollenspiel zum Beispiel. Frisst auch viel Zeit. Muss man manchmal ein bisschen gucken, wie man das Ganze vereinbart bekommt.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wie sieht's bei dir aus, Annika?
Persönliches, Privates. Wollen die Zuhörer das wissen an dieser Stelle?
Auf jeden Fall, Annika, erzähl.
Ja, ich bin im Moment Vollzeitstudentin. Also von Montags bis Freitags Studium. Am Wochenende gehe ich noch arbeiten. In meinem erlernten Beruf operationstechnische Assistentin. Je nachdem, wie viel Zeit ich da noch habe, versuche ich natürlich im Ehrenamt aktiv zu sein. Sei es im Katastrophenschutz oder als Erste-Hilfe-Ausbilderin oder eben in der Flutkatastrophe in diesem Fall.
Also ein sehr ausfüllender Tag für dich.
Ach gar nicht, Dennis, wie kommst du darauf?
Okay, wir sind nun am Ende unserer ersten Sendung gekommen. Da möchten wir nochmal die Möglichkeit natürlich auch erzählen, dass wir für unser Podcast-Projekt gerne Unterstützung benötigen. Das heißt also, wenn ihr Lust habt, uns hier zu unterstützen, egal ob in der Redaktion, ihr Interessen habt, irgendwelche Texte zu schreiben oder Anfragen oder überhaupt mitarbeiten möchtet, könnt ihr euch gerne über unsere Homepage oder unsere E-Mail-Anschrift frq@drk-dienstlaken.de melden. Wir freuen uns gerne.
Darf ich noch was sagen? Mir war es ganz, ganz wichtig, mal an dieser Stelle einen großen Dank auszusprechen, muss ich tatsächlich sagen. Es gibt in jedem Verein und in jeder Organisation gibt es immer Probleme. Wir hatten tatsächlich jetzt im Rahmen der Flutkatastrophe in den letzten Monaten, zumindest kann ich das für mich persönlich sagen, großen Rückhalt von unseren Führungskräften im Ehrenamt, von unseren Bereitschaftsleitungen und auch von den hauptamtlichen Kräften hier, die Leitungskräfte von der Geschäftsstelle. Wir haben nicht einmal das Gefühl gehabt, dass uns jemand in den Rücken fällt oder irgendwie behindert oder nicht möchte, dass wir da hingehen. Wir haben ganz viel Unterstützung erhalten und das wollten wir nochmal erwähnen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass ihr uns zur Verfügung standet, mit Rat und Tat quasi und euren Inhalten. Ja, und bedanken uns. Conny, möchtest du noch was sagen?
Ja, auch ich möchte mich natürlich herzlich bedanken. Also es war echt ein großes Jahr für uns, hier im Katastrophenschutz und begleitend halt das Ehrenamt auch zu unterstützen, dass ihr dorthin kommt, wo ihr hin wolltet. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Sendung. Bis bald.
Tschüss.
Das war Freiraum. Dein Podcast vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Dienstlaken-Förde-Hünxe e.V.